Der dritte Teil sollte also sein: Wiederkunft des Herrn und die Völkerwelt. Tag des Herrn, das heißt A. Die Gemeinde, gesammelt aus allen Völkern, ist am Ziel ihrer himmlischen Berufung. Sie erlebt erste Auferstehung und Entrückung. Im Himmel das Preisgericht und die Hochzeit des Lammes. B. Israel ist wieder Nation geworden. Aus der Zerstreuung sind sie in das Land zurückgekehrt, das Gott den Vätern verheißen hat. Das Totengebein hat sich wieder zusammengefügt und ist Organismus geworden. Zunächst noch tot, tot für Gott, ohne Leben aus Gott. Aber am Tage der Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit, das heißt der Wiederkunft des Herrn und seiner verherrlichten Gemeinde, des verherrlichten Hauptes und seiner verherrlichten Glieder, erlebt dann Israel als Volk seine Wiedergeburt. So löst Israel die Gemeinde ab. Und nun C, die Völkerwelt. Sie erlebt gleichsam am Vorabend der Wiederkunft des Herrn ihren völligen Bankrott und geht dem totalen Chaos entgegen. Alle Systeme versagen, alle Ordnungen zerbrechen, die Welt vernichtet sich selbst, die große endzeitliche Trübsal bricht über sie herein. Eine Drangsal, wie sie nie zuvor war und auch danach nicht mehr sein wird. Ausgelöst aber werden alle diese endzeitlichen Katastrophen im Nahen Osten. Das wiedererstandene Israel bringt diese Lawine ins Rollen. Zachariah 12, 2 und 3. Da lesen wir: Jerusalem wird zum Taumelbecher für alle Völker ringsumher. Und das andere: Jerusalem wird zum Laststein für alle Nationen. Und alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. So Zachariah 12, 2, 3. Israel, der Nahe Osten, sind der Feuerherd, der nicht mehr zu löschen ist und durch den schließlich die ganze Welt in Brand gesetzt wird. Im Nahen Osten werden die Mächte entfesselt, die bis dahin gebunden waren. Offenbarung 9, 14 in entsprechenden Zusammenhang. Da heißt es: Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die vier Engel los, also entfesselt, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr. Dieses katastrophale Geschehen in der Völkerwelt wickelt sich in drei Phasen ab. Als erstes das Gericht an Gog und Magog. Das zweite die Diktatur des antichristlichen Reiches. Und das dritte der Ansturm aus dem fernen Osten. Die erste Phase, das Gericht an Gog und Magog. Hesekiel 38 und 39, diese beiden Kapitel, sind die großartige prophetische Schau dessen, was sich da abspielt. Und diese beiden Kapitel sind von unerhörter Aktualität. Zu beachten, sie schließen an das 37. Kapitel vom Totengebein. Zerstreut in aller Welt und das sich nun zusammenfügt und wieder zum Organismus wird, die in aller Welt zerstreuten Juden, die wieder Nation geworden sind. Und das ist bereits geschehen. Das Jahr 1948 ist nicht mehr wegzudenken. Und dann Hesekiel 38 und 39. Und da heißt es, du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gog, der im Lande Magog und der Fürst von Rosch, Mäßig und Tubal ist, und prophezeie ihnen. Richte dein Angesicht, und das heißt dein Augenmerk, auf Gog. Gog heißt zu Deutsch der Hohe, der Erhabene, der Mächtige. Er wohnt im Lande Magog. Und dreimal wird betont, dass dieses Land von Israel aus gesehen. An den Enden gegen Mitternacht, also im äußersten Norden liegt. So Hesekiel 38, Vers 6, Vers 15, 39, Vers 2. Gog im Lande Magog und das an den Enden gegen Mitternacht im äußersten Norden. Jerusalem und Moskau liegen auf einem Längsgrad.
Ich habe es nachgeprüft, stimmt.
So liegt nichts näher, als dass es sich bei Magog um Russland handelt. Große biblische Stand-up-Werke und biblische Kommentare stimmen darin überein. Und nun Hesekiel 38 und 39. Da lesen wir, Gott legt dem Gog aus Magog Haken in die Kinnbacken und lenkt ihn herum gegen Israel. Man möchte sagen, ob er es jetzt will oder nicht. Schließlich folgt er dem Zwang einer Notwendigkeit. Und mit ihm viele Völker, wie es heißt, die sich zu ihm versammelt haben. Also alle seine Satelliten. Und ihm wird gesagt, sei du ihr Anführer. Dann Vers 8. Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Das wird Gott gesagt, nicht Israel. Am Ende der Jahre, auch zu beachten, am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt aus den Völkern, und sie alle wohnen sicher. Das heißt, nie werden sie wieder aus ihrem Lande hinaus müssen. Und du sollst heraufziehen wie ein Sturmwind, sollst wie eine Wolke sein, das Land zu bedecken, du und alle deine Haufen und viele Völker mit dir. Um deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmer und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, welches Hab und Gut erworben hat, welches den Mittelpunkt, wörtlich Nabel der Erde, bewohnt. Du wirst von deinem Ort kommen, vom äußersten Norden her, du und viele Völker mit dir. Am Ende der Tage wird es geschehen. Und ich werde nach allen Bergen hin das Schwert über dich herbeirufen, spricht der Herr, Jahwe. Das Schwert des einen wird wieder den anderen sein. Berge in der Sprache der Propheten sind stets Symbole der Großmächte. Also eine Großmacht erhebt sich wieder die andere. Und dann Hesekiel 38, Vers 23. Ich werde mich groß und heilig erweisen und werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden wissen, dass ich Jahwe bin. Und dann noch einmal Hesekiel 39, Vers 2, 3. Ich werde dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden her und dich auf die Berge Israels bringen. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand werfen. Ein Bild der völligen Ohnmacht. Die Waffe aus der Hand geschlagen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Haufen und die Völker, die mit dir sind. Und ich werde Feuer senden unter Magog, also Russland, und unter die, welche auf den Inseln sicher wohnen, die anderen Großmächte. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun, inmitten meines Volkes Israel und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Von jenem Tage an und hinfort wird das Haus Israel wissen, dass ich Jahwe ihr Gott bin. Das heißt, von dem an gibt's in Israel keinen Gottlosen mehr. Das ist biblische Endzeitprophetie. Und so wird es geschehen. Viele dieser Ereignisse sind bereits geschehen, sind Fakt. Das Land Israel ist durch den Befreiungskrieg, wie sie es selber immer nennen, dem Schwert entrissen. Das Volk ist aus vielen Völkern gesammelt. Es hat Hab und Gut erworben. Die Trümmer sind wieder bewohnt. Das alles ist geschehen. Wir sind des Zeugen geworden. Nicht Generationen vor uns, aber wir. Das andere wird geschehen. Gog und seine Haufen werden sich gegen Israel wenden. Und das wird ihnen zum Verhängnis werden. Gott heiligt sich an ihnen. Gott zerbricht ihre Macht. Wann? Israel und verantwortliche Männer oder Frauen in Israel rechnen jederzeit damit. Eine Meinungsumfrage in Israel ergab, dass 73,9% der Israelis mit einem neuen Krieg rechnen. 73,9%. 81% der Befragten antwortete, notfalls würde Israel auch gegen die Russen kämpfen. Golda Meir in einem Interview, notfalls greifen wir auch die Russen an. So wird Prophetie Geschichte. Am Rande sei es vermerkt, dass auch die Offenbarung des Johannes diesem so tief einschneidenden Geschehen zwei Kapitel widmet, die Kapitel 8 und 9, wo es immer heißt, ein Drittel, die Posaunenkapitel. Dies ein Drittel ist nie wörtlich zu verstehen, das ergäbe den größten Unsinn. Ein Drittel Gras wird vernichtet, ein Drittel der Sonne wird geschlagen, ein Drittel des Mondes, ein Drittel der Schiffe. Sondern das ist prophetische Redeweise. Das heißt aber auch verhüllende Redeweise. Die Offenbarung ist Offenbarung und doch zugleich chiffriert. Ein Drittel, so wird unser Augenmerk auf die gerichtet, die schon oft geprahlt haben in Presse und Rundfunk. Wir sind ein Drittel der Weltbevölkerung. Und was in der Offenbarung Kapitel 8 und 9 in Bildern ausgedrückt wird, wir haben nicht Zeit, uns mit diesen Kapiteln zu beschäftigen. Das geschieht also in diesem Sektor der Welt und nirgends anders. Aber dort geschieht's. Und wenn man diese Bilder übersetzt, so ergibt sich eine unerhört drastische Entfaltung und Schilderung dessen, was Kommunismus ist. Und endet auch in der Offenbarung mit dem Zerbruch dieses Systems durch die Entfesselung der Mächte im Nahen Osten. Dafür tritt ein neues, noch schrecklicheres System auf den Plan. Das ist das Zweite. Die Diktatur des antichristlichen Reiches. Dieses antichristliche Reich, das letzte der Reiche vor der Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit, entspricht dem einstmaligen römischen Reich in seiner Ausdehnung. Damit erfüllt sich die prophetische Schau des Daniel, auch eine der großartigsten Visionen, die Propheten je gehabt haben. Das Standbild, das von einem herabrollenden Stein zermalmt wird. Ein Symbol der Weltreiche, die vom Reich des Himmels abgelöst werden. Und das letzte dieser Weltreiche ist nach Daniel.
7 ist das, ne?
Ja. Nein, 2 ist das wohl.
Ach, 2.
Das letzte dieser Weltreiche ist nach Daniel das Römische. Das Römische. Das vierte. Von Daniel her gesehen. Zunächst als einheitliches Reich, dann auslaufend in die beiden Schenkel, das zweigeteilte römische Reich, Rom und Byzanz, und schließlich die 10 Zehen, Eisen und Ton vermengt. Die Offenbarung Johannes knüpft an diese Schau an. Nur rückwärts blickend, während Daniel nach vorwärts schaut. Da heißt es dann von diesem Reich in der Offenbarung, dass es einmal war, nicht mehr ist und wieder sein wird. Im Bilde gesagt, das Haupt, das tödlich wund war. Und man meint, es wird sich nie mehr erholen. Und das zum Erstaunen aller heil geworden ist. Und was dann das Endstadium dieses römischen Reiches, dieses wieder gewordenen römischen Reiches betrifft, da sagt die Offenbarung, es wird ein Zehn-Staaten-Bund sein. Unter der Diktatur des Tieres, des Antichristen, Daniel 10, 10. Offenbarung 17, Vers 12. Wie Könige, beachte das, wie Könige, sind ja gar keine. Wie Könige werden sie Macht empfangen zu einer Stunde mit dem Tier. Diese haben einerlei Meinung und geben ihre Kraft und Macht dem Tier, also Vasallenkönige. Das antichristliche Reich entsprechend dem einstmaligen römischen Reich. Aber nun als Zehn-Staaten-Bund unter der Diktatur des Antichristen. So ist also das antichristliche Reich zunächst einmal ein in sich begrenztes Reich. Als solches eine westliche Größe. Auch Dinge, die man mal begreifen muss. Und mit wachen Augen durch das ganze Weltgeschehen hindurchzugehen. Ein in sich begrenztes Reich und meint doch stets die ganze Welt. Und zielt stets ab auf die ganze Menschheit. Es meint alle, die auf Erden wohnen. Offenbarung 13, 8. Es propagiert politische Welteinheit, wirtschaftliche Welteinheit und religiöse Welteinheit. Und es betreibt diese Einheit mit allen nur denkbaren Mitteln des Druckes, des Terrors, der List, der Lüge, der brutalen Gewalt. Es ist ein wahrhaft satanisches System. An der Spitze dieses Systems eine satanische Trinität. Der Drache als Antigott, also Satan selber. Das Tier der Herrscher des antichristlichen Reiches. Er empfängt vom Drachen alle Macht und Gewalt. So wie Jesus, der Sohn, alle Macht und Gewalt vom Vater im Himmel empfangen hat. So ist das Tier der Antisohn, eine Inkarnation Satans. Und dazu der falsche Prophet. Er verherrlicht das Tier. Er macht, dass alle das Tier, den Antisohn, anbeten. So wie der Heilige Geist den Sohn verherrlicht. Und nur den Sohn verherrlicht. Der falsche Prophet also ist der Antigeist. Der falsche Prophet. Offenbar müssen wir ihn uns vorstellen, in seiner menschlichen Erscheinung, als das Haupt der Staatskirche im antichristlichen Reich. Alle Anzeichen in der Offenbarung sprechen dafür, dass ihr Sitz Rom sein wird, die sieben Hügelstadt. Die Kirche der Endzeit ist Staatskirche, Einheitskirche, in der alles Hurenwesen zur Vollendung kommt. Schon immer, zu allen Zeiten, in allen Kirchen, in allen Benennungen, war auch die Hure da. Das heißt, Kirche, die nicht mehr Braut ist, sondern ihrem Herrn die Treue bricht, mit den Mächten dieser Welt buhlt, Hurerei treibt, immer schon. Im antichristlichen Reich aber wird diese Hure ihren tiefsten Fall tun, den sie überhaupt tun kann. Sie wird nun auch noch bereit sein, das Tier anzubeten. Dem Tier dieser Inkarnation Satans zu huldigen. Und sie wird keinen in ihrer Mitte dulden, der diese Huldigung nicht mitvollzieht. Sie dürfen nicht kaufen noch verkaufen. Ihnen wird jede Existenzmöglichkeit entzogen. Und der Engel Gottes schreit mit mächtiger Stimme vom Himmel her: Sie ist gefallen. Sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Offenbarung 18, Vers 2. Die Kirche, die Behausung Gottes im Geist sein soll, und die nun ihren tiefsten Fall tut. Wie bist du gefallen? Wie bist du gefallen? Das ist die Hurenkirche der Endzeit. Und es werden viele sein, die sich besinnen und ermannen. Und die ihre Treue zum Worte Gottes und zum Herrn Jesus mit dem Leben bezahlen. Offenbarung 14, 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Der letzte Kirchenkampf, das letzte große Martyrium. Jetzt schnell noch einmal ein Blick zurück. Die Entrückung, sie ist bereits geschehen. Und zwar zu Beginn des antichristlichen Reiches. In der Offenbarung unmissverständlich fixiert. Und nun noch, nach diesem Ereignis, eine nicht zu zählende Schar, die auf dem Wege des Martyriums hinzugetan wird. Offenbarung 7, diese vorausschauende Offenbarung. Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal, es steht nicht da aus großer Trübsal, sondern aus der großen Trübsal, und das heißt aus der endzeitlichen Trübsal. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, und wir vergessen nicht, sie durften nicht kaufen und nicht verkaufen. Es wird auch nicht auf sie fallen, die Sonne oder irgendeine Hitze, Trübsalshitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu lebendigen Wasserbrunnen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Aber mit Tränen in die Augen sind sie hinübergegangen. Und nun mal diese Gegenüberstellung: die in der Entrückung zu ihm gebracht wurden und allen vorausgeeilt sind, die Erstlinge werden sie darum auch genannt. Sie singen das neue Lied, das niemand lernen kann. Offenbarung 14,3: haben eine Herrlichkeit, die nur sie haben, die ohne den Tod geschmeckt zu haben, verwandelt und in der Kraft worden sind. Die Märtyrer der Endzeit dagegen, die nun nachfolgen, sie singen das Lied des Mose und des Lammes. Offenbarung 15,3. Sie sind gerade noch so aus dem Meer der Völker gerettet worden, wie einst Israel durchs Rote Meer hindurch. Und nun schlagen hinter ihnen die Fluten zusammen. Gott gießt über den Völkern die Zornschalen aus. Als erstes ergeht das Gericht über die Hure. In einer Stunde, Miahora, sagen wir zur Stunde X, wird sie vom Antichristen liquidiert. Weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt. In einer Stunde ist dein Gericht gekommen, Offenbarung 18,10. Das Tier, der Antichrist, dieser Herrscher, wirft das Weib ab, von dem es in der ersten Halbzeit seiner Herrschaft geritten, das heißt gelenkt wurde. Ende alles Staatskirchenwesens. Kirche als Machtfaktor in der Welt. Und Offenbarung 18,20 lesen wir das Wort: Freue dich über sie, Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Gott hat die Hure gerichtet um der Leiden willen, die sie zu allen Zeiten den Heiligen Gottes zugefügt hat. Und nach diesem Gericht über die Hure, Schrecken über die Menschheit. Offenbarung 16, 8 bis 11. Der Engel goss seine Schale in die Sonne und ward ihr gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versenkt mit großer Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über die Plagen, und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich ward verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel um ihrer Schmerzen und ihrer schweren Willen und taten nicht Buße für ihre Werke. Das heißt, Gottes Zorn über dieser Welt, Zornschalen. Und das alles spitzt sich zu und erreicht seinen Höhepunkt in dem, was in Harmagedon geschieht. Damit kommen wir zum dritten. Der Ansturm aus dem fernen Osten.
Das Knorren anstellen.
Das dritte, der Ansturm aus dem fernen Osten. Offenbarung 16, 12. Und der Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat. Und seine Wasser vertrockneten, damit bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. Könige vom Aufgang der Sonne, aus der Sicht des Nahen Ostens heißt das Invasion aus dem Fernen Osten, also der asiatischen Völker. China im Aufbruch heißt das, die gelbe Gefahr. Hier geht es um letzte Auseinandersetzungen. Da steht der chinesische Machtanspruch gegen den Machtanspruch des antichristlichen Reiches im Westen, System gegen System. Hier geht es zugleich um Lebensfragen, um Lebensraum für unvorstellbare Menschenmassen. 1980 rechnet man mit 1 Milliarde Chinesen. Zugleich ist China die größte Militärmacht der Welt. Diese größte kommunistische Volksrepublik praktiziert die umfassendste Mobilisierung aller menschlichen Reserven. Und das so total wie kein anderes Land der Erde. Man schätzt, dass China bei einer totalen Mobilmachung 80 bis 100 Millionen Soldaten aufstellen kann. Und China hat alles. Atombomben, Trägerraketen, Erdsatelliten, die Wasserstoffbomben über bestimmten Zielen abwerfen können, alles. Joel 2. Ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Völker werden sich vor ihm entsetzen. Und jedes Angesicht erbleicht. Sein Heer ist groß und mächtig. Und Jeremia 5, 15. Siehe, ich will ein Volk von ferne herbringen. Ein Volk von unerschöpflicher Kraft, ein uraltes Volk, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst und was sie reden, kannst du nicht vernehmen. Und nun die Invasion aus dem fernen Osten. Was seit Jahrzehnten befürchtet worden ist, wird Wirklichkeit. Zahlreiche Visionen alttestamentlicher Propheten gehen damit in Erfüllung. Ausgelöst wird das Ganze durch drei unreine Geister aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten, Offenbarung 16, 13, 14. Das heißt, durch ihr von der Hölle inspiriertes Reden in die Welt hinein, durch ihre diabolische Propaganda und durch ihre provokatorischen Taten. Ausgelöst also durch die satanische Trinität. Schauplatz des Kampfes wird der Nahe Osten sein. Harmagedon, das heißt Berg von Megiddo. Das ist das Symbol dieses letzten Weltkrieges. Und Israel wird überflutet. Zwei Drittel der israelischen Bevölkerung kommen um, nur ein Drittel überlebt. Sacharja 13. 8 bis 9. Aber Gott greift ein. Gott schlägt die aufziehenden Heere. Sacharja 14, 12, 13. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund. Zu der Zeit wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, sodass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wieder den anderen erheben wird. Im Zeitalter der Neutronenbomben wissen wir, was der Seher hier geschaut hat, sind keine Fantasien, sondern grausige Wirklichkeit. Das alles ist uns hautnah geworden. Aber mitten in dieses Inferno der Selbstvernichtung der Menschheit kommt er selbst daher. Er kommt nicht zu spät. Jesus hat gesagt, Matthäus 24, 22, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet. Kein Mensch gerettet. Aber um der Auserwählten willen, das heißt hier um Israels willen, werden die Tage verkürzt. Er kommt, er und seine Gemeinde, auf den Wolken des Himmels in großer Kraft und Herrlichkeit. So wie er aufgefahren ist, kommt er wieder. Zacharja 14, 4. Seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach dem Osten hin. Und zwar kommt er als der Sieger, der Triumphierende, und tötet den Gesetzlosen. Also den antichristlichen Diktator des letzten Weltreiches. Er tötet ihn mit dem Hauch seines Mundes und vernichtet ihn durch die Erscheinung seiner Ankunft. 2. Thessalonier 2, Vers 8. Das Tier und der falsche Prophet werden ergriffen und in den Feuersee geworfen. Offenbarung 19, 20. Das heißt, sie treten bei lebendigem Leib ihre Höllenfahrt an. Der Drache aber wird durch einen Engel Gottes gebunden und für 1000 Jahre ausgeschaltet und in den Abgrund, Abyssos, gelegt. Offenbarung 20, 2. Damit sie die satanische Trinität auseinandergesprengt, liquidiert, möchte man sagen. Er kommt als der Sieger, der Triumphierende. Und er kommt als König aller Könige und als Herr aller Herren. Offenbarung 19, 16. Er gibt der Welt eine neue Ordnung. Welt unter dem Gesetz Gottes. Der Mensch ohne Gott hinterlässt ein einziges Trümmerfeld. Die Welt ohne Gott erlebt ihren völligsten Bankrott. Kein System kann weiterhelfen. alle Wissenschaft versagt. Da tritt Jesus auf den Plan. Über dem Trümmerfeld von Harmagedon geht auf die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln, Malachi 4,2, alles eschatologische Weissagung. Damit ist der Weg frei für die Königsherrschaft Jesu Christi in dieser sichtbaren irdischen Welt. Wie es weitergeht? Als erstes hält der Herr das Völkergericht. Das heißt, es wird entschieden, welche von den Überlebenden teilhaben dürfen an den irdischen Segnungen des tausendjährigen Reiches. Erbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, Matthäus 25, 34. Der Reichsäon beginnt, der Gemeindeäon ist zu Ende. Den anderen sagt er, gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln oder seinen Boten. Vers 41. Matthäus 25 geht es ums Völkerrecht. Der Maßstab aber, den er anlegt, was ihr getan habt, beziehungsweise nicht getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern. Sind mit diesen geringsten seiner Brüder die Juden gemeint? Jetzt in Anlehnung an Joel 4. Dann hieße das, im Völkergericht entscheidet Judenhass bzw. Judenfeindschaft oder Judenfreundlichkeit. Oder aber, es ist ganz allgemein zu fassen, und dann heißt es, der König Jesus misst im Völkergericht mit dem Maßstab der Mitmenschlichkeit. Und bedenke dabei, dass unter denen, die im Völkergericht stehen, keine Gemeinde Jesu mehr ist, wo Glaubensmaßstäbe angewendet werden könnten. Auf alle Fälle geht es im Völkergericht um den Eingang in das irdische Herrlichkeitsreich oder um den Ausschluss aus diesem irdischen Herrlichkeitsreich. In Offenbarung 19, 15 ist das Ganze ganz knapp zusammengefasst. Zuvor der Bericht von seinem Kommen in Herrlichkeit, er und seine Heiligen, und dann aus seinem Munde geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert, dass er damit die Völker schlüge. Völkergericht. Und wird sie regieren mit eisernem Stab, mit ehernem Zepter. Tausendjähriges Reich. So beginnt nun der neue Äon, der Reichsäon. Königsherrschaft Jesu Christi in dieser Welt. Das heißt, Israel an der Spitze der Nationen, so wie wir es Jeremia 31,7 lesen, Israel an der Spitze der Nationen. Es lebt nun endlich die ihm von Gott gewordene Sendung unter den Völkern. Jerusalem aber, der Nabel der Welt, so wörtlich Hesekiel 38,12, das heißt, sehr plastisch und anschaulich gesagt, von Jerusalem aus werden nun die Nationen in aller Welt mit dem Worte Gottes gespeist. Damit aber kommen wir zum Letzten. Was sagt die Bibel vom tausendjährigen Reich? Und da nun noch 6 Punkte. Der erste Punkt. Die Welt steht unter dem Einfluss des Himmels und der Himmlischen. Was das allein bedeutet. Wir kennen nur eine dämonisierte Welt. Das heißt aber eine irregeleitete, geknechtete Welt. Welt unter der Herrschaft und Gewalt der Finsternismächte. Welt von unten inspiriert. Und dann die von oben geleitete Welt, die anderen Mächte gebunden. Welt unter dem Einfluss der himmlischen Geister, der Engel, der Heiligen des Himmels, der Könige und Priester Gottes. Das heißt nichts anderes, erst Nacht. Und dann Tag. Dieses Aufatmen, was das allein bedeuten wird, für uns gar nicht vorstellbar. Das Zweite. Israel lebt als auserwähltes Volk. Seine Sendung in die Welt hinein. Israel unter der Herrschaft seines Messias endlich, des Königs Jesus, der Königsäon, Reichsäon. Israel ein heiliges Volk, endlich. Jesaja 41,9. Man wird nichts Böses mehr tun, noch Unrecht handeln auf meinem ganzen heiligen Bergland, denn das Land wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, gleich wie Wasser den Meeresgrund bedecken. Alles ist heilig, Gott geweiht, heißt das. Alles steht im Dienste des Höchsten. Dem Herrn zur Verfügung, selbst auf den Schellen der Rosse und auf den Kochtöpfen steht, heilig dem Herrn. Das heißt, kein profaner Bezirk mehr. Alles, aber auch alles, ist in den heiligen Bezirk einbezogen. Israel lebt seine Sendung in die Welt hinein. Das Dritte. Die Missionare Israels durchziehen die Völkerwelt. Und nun werden die Völker sich bekehren. Also nicht mehr einzelne aus den Völkern herausgerufen, wie jetzt im Gemeindeäon, sondern ganze Völkerschaften. Israel hat einen Anfang gemacht. Jesaja 25, 6, 7. Der Herr Zebaoth wird auf diesen Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Das heißt auch, alle Götzen werden dann ausgerottet. Jesaja 2, 18 bis 20. Der Herr wird König sein über die ganze Erde. Steht da. Und Sacharja 14, 9. Der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein. Und sein Name der Einzige. Hierher gehören dann auch alle die messianischen Psalmen, zum Beispiel Psalm 96, 97, 98, 99. Messianische Psalmen. Endzeitpsalmen, Psalmen des tausendjährigen Reiches. Wie töricht immer zu sagen, vom tausendjährigen Reich steht nichts in der Bibel, nur an der einen Stelle. Und sie ist voll davon. Nur dass das Wort tausendjähriges Reich noch einmal da steht. Die Sache bei den Propheten des alten Bundes wieder und wieder. Diese messianischen Psalmen sind nichts anderes als Weissagung des tausendjährigen Reiches. Also Psalm 97, 1. Der Herr ist König, das freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind. Das ist Welt unter Gott. Das vierte. Und diese Völker senden ihre Abordnungen nach Jerusalem. Delegationen. Jerusalem, die Mitte, zu der hin alles ausgerichtet ist. Sacharja 8, 22, 23. Viele und mächtige Nationen werden kommen, dem Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. So geht in Erfüllung, was Jesaja 56, Vers 7 geschrieben ist. Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Und Zephania 3, Vers 9. Dann will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen sollen und ihm einträchtig dienen. War der vierte Punkt, die Völker senden Abordnungen nach Jerusalem. Fünftens, die Folge dieser großen weltweiten Umwandlung aber ist A. Friede auf Erden. Kein Krieg mehr, keine Waffen mehr, keine Kasernen mehr, keine militärische Ausbildung mehr. Jesaja 2, Vers 4 und Micha 4, Vers 3. Er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. B. Wohlstand unter den Menschen, soziale Gerechtigkeit und Sicherheit. Micha 4, Vers 4. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen. Und niemand wird sie schrecken. Jesaja 65, 21, 22. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne. Und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. C. Gesundheit des Leibes. Jesaja 35, 5, 6. Und immer ließen sich eine Menge anderer Stellen hinzufügen. Ist nur immer ein Beispiel. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Jesaja 35. D. Hohes Lebensalter. Jesaja 65, Vers 20, wo es heißt, wenn einer hundertjährig stirbt, dann stirbt er als Jüngling. Und der sechste Punkt. Veränderungen auch in der Natur und im Kosmos. A. Die Pflanzenwelt ist vom Fluche befreit. Römer 8, 27, wir wissen, alle Kreatur sähen sich mit uns und ängstet sich noch immer da. Sie steht ja mit unter dem Fluch, noch immer. Und wir möchten sagen, je länger, je mehr. Römer 8, 27. Aber dann wird sie frei werden von der Knechtschaft vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Römer 8, 21. Das heißt, es werden Regen des Segens fließen. Nicht mehr Welt unter dem Fluch, sondern eine von Gott gesegnete Welt. Im Einzelnen heißt das blühende Gärten, Amos 9, 14. Fruchtbringende Gefilde, Hesekiel 36, 29, 30. Da steht, keine Hungersnot mehr. Ich will die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag auf dem Felde mehren. Und das heißt, Berge, die von Korn, Most und Öl triefen. Joel 2, Vers 19, siehe, ich will euch Getreide und Öl die Fülle schicken. Und die Folge davon: Jubel und Freude in Flur, Feld, Wald. Jesaja 55, 12, 13. Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Genesis 3. Dornen und Disteln. Dort beginnt der Fluch. Und hier Zypressen statt Dornen, Myrten statt Nesseln. B. Auch die Tierwelt ist vom Fluch befreit. So geschehen große Veränderungen. Jesaja 11, 6, 65, 25. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. C. Und das ganze All wird mit in die Erlösung einbezogen. Es geschehen kosmische Veränderungen. Des Mondes Schein wird sein wie der Sonnenschein, und der Sonnenschein wird siebenmal heller sein zu der Zeit. Das ist Wiedergeburt der Schöpfung. Matthäus 19, Vers 28. Die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn und der Wiederherstellung aller Dinge. So Apostelgeschichte 3, Vers 20 und 21. Apostelgeschichte 3, 20, 21. Auf das komme die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn. Und er sende den, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis auf die Zeit, da alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Er meint, es ist doch alles längst gesagt und geschrieben. Und es wird nichts von dem unerfüllt bleiben. Das alles aber ist der einzig mögliche Ausgang und Ausklang der Heilsgeschichte. Und als solcher ein Akt der Gerechtigkeit Gottes. Es ist wichtig, das zu begreifen, die innere Linie zu sehen. Tausendjähriges Reich, ein Akt der Gerechtigkeit Gottes, A, dem Sohne gegenüber. Satan hat Jahrtausende gezeigt, wie er die Welt betrügen und verderben kann. So ist es nur recht und billig, dass Gott in Christus der Welt zeigt, wie er dieselbe Welt, diese betrogene Welt, retten und segnen kann. Akt der Gerechtigkeit Gottes. Und B, was die Menschheit betrifft. Es muss ihr sichtbar vor die Augen geführt werden, was sie schon immer hätte haben können. Es muss ihr auf diese Weise demonstriert werden, was es sich verscherzt hat, dass es sich von Gott und seinem heiligen Wort löste und dem Betrüger folgte. Hier geschieht Rechtfertigung Gottes. Und hier wird offenbar, hier wird sichtbar, dass diese Welt nur unter Gott wirklich leben kann.